Da sind Gesichter, Lächeln, lauter Zähne, Arme, Beine, Augen und Leuchtknöpfe um mich her. Ich schaue, atme, drücke, wünsche, dass diese Wände nicht gar so laut sprechen. Ich bin schon mal durchgedreht, habe mich vom Boden aufgelesen und suche einen Grund zu aufrechtstehen. Aber manchmal ist es einfach zu viel oder nicht genug oder sonst was, viel zu groß für meinen Kopf, zu fordernd. Ich schließe die Augen und zähle bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wenn ich die Augen wieder öffne, hat alles einen Sinn. Es gibt so vieles im Leben, was uns ärgert, was uns nervt, was bei uns Zorn und Wut hervorruft. Diese Stichworte hier sind nur eine ganz kleine Auswahl von dem, was uns im Alltag begegnet. In den Nachrichten, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie, in der Gesellschaft. Allein letzte Begegnungen von mir in der letzten Woche mit mehreren Menschen haben mir deutlich gemacht, die Menschen sind heute so geladen, so verärgert über alles, was hier aufgezählt ist und noch viel mehr. Vor allem über die da, die Politiker und so weiter. Es ist schwer, miteinander normal zu reden. Es dauert 3, 4 Minuten, schon ist man bei politischen Themen oder bei Unzufriedenheitsthemen. Es ist so vieles da, worüber man sich ärgern kann, was nervt, was Wut und Zorn hervorruft. Und auch im Haus, in der eigenen Familie, in der eigenen Ehe, da macht diese Erfahrung nicht den Bogen. Wie gehen wir damit um? Wie kommen wir klar? Sandy Wallach, eine Jazzsängerin, von der ich diese Worte am Anfang zitiert habe, wie sie damit umgeht, ich schließe die Augen zu und zähle bis zehn, ein wunderbares Lied, das ist ihre Methode. Andere schaffen sich einen Boxsack und reagieren sich ab. Zu Hause im Keller oder woanders, das bloß nicht gesehen wird. Man sucht wieder durch diese Abreagierung, durch Dampf ablassen, mal wieder zur Ruhe zu finden und eine innere Balance zu erreichen. Manche machen in Zeiten des Ärgers einen Spaziergang, um ihren Häuserblock oder in einer bestimmten Gegend, um Tankumsee, und das bei einem hohen Tempo. Man will auch etwas abreagieren und möglichst bald die gewünschte Balance erreichen. Manche gehen in den Wald, möglichst tief, wenn es geht, und schreien dort ganz laut aus freiem Herzen, um das Herz eben frei zu schreien. Aber es gibt viele Menschen, die ihren Zorn entladen, indem sie im Auto kräftig auf das Gaspedal drücken. Das wird dann richtig kritisch. Oder andere entladen ihren Zorn, indem sie ihren Partner oder Partnerin regelrecht niederschreien oder sogar verhauen. Und diese Erfahrung, die lässt sich woanders beobachten, auch auf dem Arbeitsplatz und in manch einem Verein, bis hin zu auch in den christlichen Gemeinden. Mit Ärger und Zorn umzugehen, ist ein sehr wichtiges Thema und immer irgendwie aktuell, mehr oder weniger. Bei dem einen so, bei dem anderen so. Es ist immer ein Thema unter uns Menschen. Und die Beratungsstellen berichten, dass 50% der Beratungssuchenden mit Ärger und Zorn kämpfen. Und das nicht geschlechtsspezifisch, nach dem Motto, die Männer sind immer zornig, die Männer werden immer laut, die Männer werden immer gewalttätig. Es ist geschlechtsübergreifend, interessanterweise. Auch Frauen können sehr zornig sein und auch Frauen können durchaus Gewalt ausüben, wenn nicht unbedingt direkt und unmittelbar mit Fäusten. Und es ist auch nicht altersbeschränkt, nach dem Motto, wenn man jung ist, dann haut mal rein, auch Kinder können brutal aggressiv sein und zornig und viel Wut und Ärger an den Tag legen, die unschuldigen Kinder und auch die reifen, weisen Alten, die können durchaus sehr verärgert sein und auch handeln. Ärger kann die Kommunikation zerstören und eine Beziehung auseinanderreißen. Ja, jede Beziehung auseinanderreißen. Und Ärger, Wut, Zorn zerstören Freude und auch sogar Gesundheit. Nicht nur von mir oder von Einzelmenschen, sogar von vielen, die damit zu tun haben. Ärger belastet also enorm unser Leben, persönlich und gemeinsam. Und traurigerweise tendieren viele Menschen dazu, Ärger und Zorn zu rechtfertigen, anstatt die Verantwortung dafür zu übernehmen und sich diesem Problem zu stellen. Und die anderen unterdrücken ihre Wutgefühle, ihre Zorngefühle, ihre innere Aggression, die verdecken das und zahlen dann oft anheim eben verdeckt. Es gibt so eine passive Aggression. Die aktive, die ist offensichtlich. Laut, Gewalt, brutal. Das sieht man, das spürt man, das ist offensichtlich. Aber passive Aggression, die gibt es auch. Verdeckt, aus dem Inneren heraus, weil es nicht mehr anders geht. Jeder kämpft im unterschiedlichen Maße mit Ärger und Zorn. Und jeder mit seinem eigenen Erfolg. Aber so richtig fertig wird man damit nicht. Richtig das Problem in den Griff zu bekommen oder im Griff zu haben, damit werden wir einfach nicht fertig. Ganz ohne Ärger zu leben, ganz ohne Ärger auszukommen, gibt es sowas denn? Gelingt uns das überhaupt? Kaum. So habe ich diese Predigt auch bewusst so überschrieben, schräg drunter, quer durch. Ärger reduziert, nicht ärgerfrei. Ich formuliere das bewusst, Ärger reduziert. Denken, Handeln, Leben. Und ich werde diese Predigt in zwei Teilen halten, einmal heute und den nächsten Teil am nächsten Sonntag. Gott sei Dank gibt es auch in der Bibel einige Leitlinien, wie wir mit dem Ärger und Zorn umgehen können. Einiges habe ich schon so vorneweg genannt, wie Menschen damit im Allgemeinen umgehen. Aber es gibt auch biblische Richtlinien dafür oder Hilfestellungen. Aber zunächst sei gesagt, Ärger ist nicht immer gleich ein Problem. Und Ärger ist nicht gleich eine Sünde. Es gibt eine Art von Ärger, die von der Bibel nicht so problematisch gesehen wird. Das sage ich nicht nur jetzt als Mann, weil wir Männer sehr gerne sofort sagen, wenn wir ein bisschen sachlicher oder lauter werden, was auch mir durchaus bekannt ist, und zu hören bekommen, du bist laut. Du bist schon verärgert. Das sage ich nicht nur als Mann. Es gibt eine Art von Ärger in der Bibel, die nicht so problematisch angesehen wird. Und diese wird manchmal als gerechtfertigte Verärgerung genannt, weil man zu Recht verärgert ist. Und das kennt jeder Mensch. Und da wird auch von einem Gott gesprochen, der verärgert ist in der Bibel. von einem zornigen Gott. Gott, dem der Kragen platzt. Gott, der im Zorn entbrannt. Gott, der aus der Nase Dampf haucht. Und von solchen Stellen gibt es eine ganze Menge in der Bibel, überraschenderweise. Wir wollen sie nicht wahrhaben, wollen sie gerne überlesen. Und die, die zum ersten Mal die Bibel lesen, die sind schockiert über solche Bilder von Gott oder irritiert. Aber die stehen in der Bibel, ein verärgerter Gott. Zornausbrüche macht man mit einem sehr heftigen Charakter. Und wenn die Bibel über Gott redet, der in Zorn entbrennt, dann immer im Zusammenhang mit seiner Heiligkeit und mit seiner absoluten Gerechtigkeit. Und weil Gott sieht, dass Menschen, die nur seine Geschöpfe sind, aber sich anmaßen, ein Recht zu fällen oder ein Urteil zu fällen und ein Recht in ihre Hand zu nehmen, etwas tun, was aber nicht recht ist, dann geht ihm das auch durchs Herz, weil er heilig ist und gerecht. Und er weiß, dass kein einziger Mensch kann gerecht handeln, auch wenn er es im besten Maße versucht. Und das Trachten und das Handeln eines Menschen ist grundsätzlich überschattet mit seiner Sündhaftigkeit. Und da kommt es noch dazu, dass der Mensch Gott die Treue bricht. Dass der Mensch Gottes Liebe nicht annimmt oder auch abweist oder auch missbraucht. Oder es geht auch darum oft, dass der Mensch den Bund mit Gott bricht. Und von diesem Hintergrund her entbrennt immer wieder mehr oder weniger, oft nachvollziehbar, oft auch nicht nachvollziehbar, der Zorn Gottes, der auch mit Wut und mit Ärger und so weiter beschrieben wird. Darauf gehe ich jetzt nicht tiefer ein. Das ist ein Thema für sich und sehr, sehr umfangreich. Aber ich denke, ich habe das jetzt so erklärt, dass es sowas gibt und wo das herkommt. Und das ist auch so, dass wir diese Art von Zorn, von zornigen Gott auch ein Stückchen als gerechtfertigte Verärgerung stehen lassen müssen. Obwohl wir das auch nicht nachvollziehen können und auch vielleicht nicht wirklich damit innerlich klarkommen. Ein Mensch hat mir neulich geschrieben, du weißt du was ich da für eine Geschichte gerade in der Bibel gelesen habe, da kann ich nicht mehr. Das ist heftig. Da würde ich lieber meinen Kampf lesen. Da weiß ich wenigstens, was daraus geworden ist. Ein heftiger Vergleich, aber man merkt, wie es den Menschen zu schaffen macht, von so einem Gott mal in der Bibel zu lesen. Und es gibt auch, wo es darum geht, um gerechtfertigte Verärgerung, in der Bibel auch eine Stelle in Epheser 4, Vers 26, wo es auch uns Menschen, uns gläubigen Menschen erlaubt wird, verärgert zu sein. Das schreibt Paulus. Und zwar buchstäblich heißt es da, zürnt. Zürnt. Oder wenn ihn zürnt. Aber eigentlich heißt es zürnt. Aber sündigt nicht. Ärgert euch. Aber sündigt nicht. Das ist schon ein Rahmen da, der auch den Zorn zulässt und sagt, das gehört zu euch. Geht damit um. Aber wiederum in dem Rahmen dessen, was gesund ist, darauf kommen wir später zu sprechen. Das sei zunächst so gesagt worden. Zwei griechische Worte werden im Neuen Testament für Ärger verwendet. Das eine Wort klingt ähnlich wie Ärger, Orge, und bedeutet Leidenschaft, starke Energie, eine gleichsam auffahrende Gemütsbewegung. Das ist diese Ärger, Orge, etwas, was mit Überlegung, mit Bewusstheit umhergeht. Und dieser Begriff wird oft mit Gott selbst, wenn es darüber gesprochen wird, dass Gott zornig ist, oder auch mit Königen oder auch mit dem Staat in Verbindung gebracht. Der Zorn von Gott, von Königen oder von Obrigkeiten oder von dem Staat, ist irgendwo oft in der Bibel auf Strafe und Rache ausgerichtet. Und salopp gesagt, es geht hier um die Linie, die etwas mit Verantwortung zu tun hat, etwas Amtliches in sich hat. Es sind Gewalten, die mit dem Erhalt der größeren Ordnungen zu tun haben. Und da wird oft dieser Begriff gebraucht, Orgie, Leidenschaft, starke Energie, eine gleichsam auffahrende Gemütsbewegung mit Überlegung und Bewusstheit. Jemand ergreift zu einer Regel, zu einer Maßnahme mit Bewusstheit und Überlegung, weil das jetzt dran ist. Das ist diese Art von Begriff für Ärger, für Zorn. Das andere ist, das ist Thymos und beschreibt mehr eine plötzliche, auflodernde Leidenschaft, einen heftigen Einbruch in das Gemüt, einen Affekt, der von heftigen Worten und unberechenbaren Handlungen begleitet wird. Und da spricht man meistens von menschlichen Charakterschwäche. Das ist an sehr vielen Stellen zu finden, auch mit Adjektiv beunruhigt, aufregend, kochend und so weiter. Und grundsätzlich ist Ärger eine in der Schöpfung gegebene Eigenschaft, ja, eine in der Schöpfung gegebene Energie, die dafür gedacht ist, um bei Problemlösungen behilflich zu sein. Und so kann Ärger, Wut und Zorn an sich erstmal von der Schöpfung her durchaus konstruktive Züge tragen. Beispiele dafür möchte ich auch ein paar nennen. Da gibt es so eine Situation, wo David, der schon mehrere Frauen hat, sich noch eine wünscht, die badet gerade im Garten, ganz offen, nicht verdeckt. Und er sieht das, ein Mann sieht eine nackte Frau, hübsch. Warum nicht? Er geht auf sie ein, es wird daraus eine Affäre und ein Mordschlag an ihrem Mann. Es ist heftig. Menschen sehen das, verurteilen das, gefällt Menschen nicht. Und Gott sicherlich sieht das auch. Und Gott sendet den Propheten Nathan zu David. Und der Prophet ist schlau. Er kommt und bringt erstmal ein Gleichnis ins Gespräch. Erzählt einfach erstmal am Fall des Dritten. Ein reicher Mann, hatte mehrere Schafe. Da kommt ein Besuch, ein angesehener Besuch. Und da muss man den Tisch decken. Und dieser reiche Mann geht zu dem Armen und nimmt dem Armen das eine Lamm und schlachtet. Und so, David sagt, der muss sterben. Er ärgert sich furchtbar. Aber hier ist also dieser Ärger, der auch sozusagen hier an dieser Stelle konstruktiv ist. Hier ist eine Lösung für den anderen. Das wird dann zu ihm selbst dann zum Problem. Das ist ein Fangbeispiel. Aber da wird nochmal so beschrieben, wie ein Ärger konstruktiv sein kann. Und Paulus konfrontiert an einer Stelle den Petrus. Petrus war der Apostel sicherlich. Paulus ist dazugekommen, noch dazu von den Pharisäern, muss erstmal konvertiert werden und so weiter. Das dauert eine ganze Menge Jahre, bis das alles sich eingespielt hat unter den Aposteln und in den ersten Gemeinden. Es war nicht so alles einfach, wie man Paulus gesehen hat, wie man mit Paulus erstmal angefangen hat zu kommunizieren, wie man ihn eingebaut hat, welche Wege und Möglichkeiten ihm geöffnet. Aber auf jeden Fall in Galater 2 wird gesagt, dass Paulus ganz öffentlich Petrus zurechtweist, weil Petrus ein inkorrektes Verhalten an den Tag gelegt hat. Nämlich, da war schon damals noch die Spannung zwischen Judenchristen und Heidenchristen, wenn die Judenchristen nicht dabei sind, da setzt sich der Petrus zu den Heidenchristen und isst mit ihnen zusammen, was für Juden nicht erlaubt war. Und viele Judenchristen das noch nicht getan haben. Und da kamen die Judenchristen aus Jerusalem, in die Gemeinde Antiochia, und Petrus macht auf einmal so, als ob er mit den Heidenchristen nichts zu tun hat. Und Paulus sagt, nein, so nicht. Du musst schon ganz klar leben. Gott hat mir offenbart, das habe ich euch auch dargelegt, dass Gott auch für die Heiden das Evangelium öffnet. Wieso heuchelst du jetzt? Wenn die Judaisten nicht da sind, dann sitzt du mit den Heiden und isst, und so, wenn die kommen, dann distanzierst du dich davon. Das ist eine ärgerliche Geschichte. Und Paulus spricht die auch konkret an. Und das war wahrscheinlich auch sehr spannend in der Luft und in der Gemeinschaft. Aber das ist ein konstruktiver Ärger, der am Ende dahin führt, dass eine größere Sache geklärt wird. Und das wird an der Stelle auch nicht von Zorn und nicht von einem Streit gesprochen, sondern von einer Klärung der Sache. Aber es ist eine heftige Ärgersituation. Und Jesus kommt voller Ärger in den Tempel, nicht weil er sich dort ärgern wollte, sondern er musste sich ärgern. Er kommt in den Tempel, um Gott zu dienen, Gott anzubieten und Menschen von Gott zu erzählen. Und was sieht er da an einem bestimmten Tag? Da stehen die ganzen Händler und verkaufen ihre Opfertiere und noch mehr dazu. Und was macht Jesus? Er steht geschrieben, voller Ärger hat er sie einfach mit einer Peitsche rausgehauen und hat mit ihnen diskutiert. Und das waren keine schönen Worte, die Jesus auch in den Mund genommen hat. Die haben den Tempel entweiht und beschmutzt. Wichtig ist an diesen Beispielen zu vermerken, dass keiner von diesen Beispielen von Ärger eine Selbstverteidigung oder gar Selbstbehauptung enthält, sondern Verteidigung von anderen oder von gesunden, wichtigen Prinzipien. Ja, das ist ein Unterschied, wo es darum geht, wie weit ist ein Ärger gerechtfertigt und konstruktiv. Es geht hier nicht um die Selbstverteidigung und Selbstbehauptung, sondern um die Verteidigung von anderen und den gesunden Werten. Aber Ärger wird problematisch und sogar zu Sünde dann, wenn er egoistisch motiviert ist. Und da braucht man nicht viel dazu sagen, das weiß jeder von uns. Wenn jemand sich einfach nur durchsetzen möchte, in einem Gespräch oder in einer Situation und zwar über den Willen der anderen hinweg oder sogar auf die Kosten der anderen. Wenn jemand sich selber durchsetzen möchte und die anderen das nicht zulassen und der wieder lauter wird und aggressiver, dann ist es sicherlich ein sehr problematischer Ärger und diese Situation ist an sich schon sündig und führt dann nur zur Sünde. Da sagt Jakobus ganz klar dazu ein Wort. Oder noch was anderes. Oder vielleicht jemand ist einfach nur stur und behauptet sich aus Prinzip. Ja, mag sein, du hast recht, aber ich setze mich durch aus Prinzip. Ich habe recht. Oder man verstrickt sich im Gespräch in eine Debatte, wo man merkt, oh, es wird immer schwieriger mit meinen Argumenten, die halten nicht so stand. Ich müsste zugeben, ich habe nicht recht, aber man sucht immer noch irgendwelche Ausflüchte und irgendwelche anderen Formulierungen. Und auf einmal, man verstrickt sich, man verblendet die ganze Geschichte und es wird schwierig. Und da wird sicherlich auch dieses Aggressive, dieses Ärgerliche sehr problematisch und führt nicht weit als in die Sünde. Und dazu sagt uns Jakobus in seinem ersten Kapitel, ganz am Anfang schon, ihr wisst doch, meine geliebten Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Menschen Zorn, Ärger, Wut, Aggression, denn eines Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Weit entfernt. Oder modern übersetzt, der Zorn eines Menschen kann nicht das bewirken, was Gottes gerechtem Wesen entspricht. Ärger wird auch dann problematisch und ja auch zu Sünde, wenn Gottes Ziel verfälscht wird. Gottes Ziele, Gottes gute Gedanken verfälscht werden. Gottes Absichten. Gott will immer sozusagen erreichen, dass seine Gerechtigkeit im Mittelpunkt steht und das Leben der Menschen bestimmt. Die Freiheit, die er uns gibt, persönlich, aber auch Freiheit als Wert an sich und sicherlich auch Fairness und desgleichen. Und deswegen, wenn jemand irgendwelche eigenen Ambitionen dafür verwendet, um daraus ein Gesetz für Gott zu schmieden, es wird schwierig. Zum Beispiel gibt es so eine Situation im 1. Korintherbrief, und die Situation wiederholen sich auch an anderen Stellen, wo Menschen bestimmte Speisen für heilig oder für unheilig betrachten oder bestimmte Tage, bestimmte Rituale und sie so für heilig halten, dass man daran nur scheitern kann, wenn man ein bisschen die nicht einhält und man trennt sich voneinander, man tut einander disqualifizieren oder abstempeln und das geht nicht. Es gibt keine Gemeinschaft, es gibt kein Miteinander, es gibt keinen Frieden. Und da sagt Paulus einfach ganz klar an dieser Stelle, 1. Korinther 10, auch mit einem ganz klaren Gefühl der Empörung, seine Worte sind heftig, da sagt er, ob ihr nun esst oder trinkt, summa summarum, nachdem er diese Diskussion dort beendet, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch immer macht, tut also alles so, dass ihr damit Gott ehrt. Und damit macht er auch ganz klar, ihr sollt den Willen Gottes nicht irgendwie verfälschen. Oder der Ärger wird problematisch und sogar zu Sünde, wenn man ihn für legitim halten möchte. Das ist bei mir halt so. So bin ich gestrickt. Das ist meine Art, mit Problemen umzugehen, laut, durchsetzungsstark, aggressiv. Oder wenn man sagt, ihr sorgt dafür, dass ich laut werde. Ihr ärgert doch mich. Ich kann nicht anders. Ihr seid schuld, dass ich jetzt laut oder aggressiv geworden bin. Kennen wir das? Ich muss doch ausrasten, wie ihr euch verhalten doch. Oder man muss doch endlich zeigen, wer der Chef im Haus ist. Ja? Wenn man so diese Ärgersituation, Wut und Zorn und Aggressivität einfach legitimiert. Ist normal. Was wollt ihr? Und dementsprechend will man sich auch nicht entschuldigen. Man hat doch keine Einsicht dafür. Man kann sich nur dann entschuldigen, wenn man Einsicht hat, dass man schuldig geworden ist. Es wird schwierig. Deswegen auch da gibt es in der Bibel einen Hinweis dazu in Epheser 4. Der Text kommt noch mehrmals vor. Belügt einander also nicht, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel, dem Durcheinanderbringer, dem Widersacher Gottes, dem Gegner von Gott und von uns nicht die Gelegenheit, Unfrieden unter euch zu stiften, wobei Gott den Frieden unter uns gestiftet hat und zum Frieden aufgerufen hat. Anstatt die durch Ärger gewonnene Energien dazu zu benutzen, um das Problem und die Sache anzugehen, wird eine Person attackiert. Das ist auch ein nicht legitimer Ärger. Diese Energie, die uns in der Schöpfung gegeben worden ist, aus der Betroffenheit heraus, aus den inneren Beweggründen zu reagieren mit Emotionen, die sollten wir nutzen, um Probleme an sich und die Sache an sich zu lösen. Ein ganz simples Beispiel, was in vielen Teilen dieser Erde vorkommt. Ein kleines Volk wird angegriffen von einem stärkeren Volk. Wenn dann die Menschen sich nicht betroffen machen innerlich, da stehen die Heere schon vor der Grenze und sind im Begriff einzubrechen in das eigene Land. Wenn das niemand mit Betroffenheit wahrnimmt, dann wird wahrscheinlich so sein, dass dieser Feind mit einer Leichtigkeit das Land einnimmt. Die Gefahr ist so offensichtlich, dass man durchaus aus innerer Bewegung heraus, aus innerer Betroffenheit heraus auch Energie aufbringen muss, zu sagen, hey, hier ist kritisch, hier ist Gefahr, hier ist Todesgefahr. Wir müssen was machen und daraus eine Handlung entwickeln, die am Ende wirklich auch in kriegerische Handlung ausgeht. Aber das ist eine Vorgehensweise, die am Problem, an der Sache arbeitet und die ist von der Schöpfung her eine Energie, die uns gegeben ist. Aber man soll nicht direkt aus eigenem charakterlichen Schwachsein auf Menschen loslegen. Das geht so nicht. Und da sagt der Prediger 4 uns immer wieder, auch davor von dem, was ich vorgelesen habe, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen sollen und unsere Worte dazu benutzen sollen, um andere aufzubauen und nicht erlauben dürfen, das Böse uns dass böse und zerstörerische Worte uns aus dem Mund kommen. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Und Ärger wird zur Sünde oder zum Problem, wenn ihnen erlaubt wird, ohne Beschränkung überzukochen, was dann in einem Szenario endet, in dem Schmerzen nur noch vervielfältigt werden und die Zerstörung wird oft mit irreparablen Konsequenzen enden. In der Ehe, in der Beziehung zwischen Kindern und Eltern, in der Beziehung zwischen Kindern, wenn sie noch klein sind, aber noch mehr, wenn sie schon erwachsen sind und auch auf der Arbeitsstelle und auch in einer Gemeinde. Und die alte Weisheit schon im Alten Testament besagt, ein Narr lässt seiner Wut freien Lauf, doch ein Weiser bringt sein Inneres zur Ruhe. Ärger wird auch zur Sünde, wenn jemand nicht zufriedenzustellen ist. Den Ärger einfach nicht loslassen kann noch will. Einen Groll hegt und hegt oder jede Wut in sich selbst unterdrückt, all das wird dann problematisch. Das kann zu inneren Blockaden führen. Es kann zu Reizbarkeit führen, dass man wegen jeder Kleinigkeit, auch oft wegen Dingen, die nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben, schon in die Luft geht. Und es kann sogar auch in der Depression enden oder anderen schwierigen Erkrankungen. Und leider ist dieses so sehr verbreitetes Übel in dieser Welt, Ärger, Zorn, Wut, Aggression, ein allgemeines Zeichen für einen gefallenen Menschen und mit dem gefallenen Menschen für eine gefallene Welt. Paulus setzt sich damit in Römer 3 auseinander, und zwar sehr gründlich. Und interessanterweise, um dieses Übel zu beschreiben, dass es zu dieser Welt dazugehört und deswegen auch zu euch, ich könnte euch davon nicht rausnehmen und nicht trennen, er gebraucht dabei lauter Zitate aus dem Alten Testament. Da sagt er in Römer 3, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Das ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. All das, einzelne Sätze sind einzelne Zitate aus Psalmen und aus den Propheten. Und dann sagt er, so steht es in Gottes Gesetz und wir wissen, das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Und auch Johannes schreibt das in seinem ersten Brief so schlussfolgernd und dogmatisch. Es ist einfach so, und das ist eine Tatsache, ihr habt damit zu leben, aber nicht euch abzufinden, wohl bemerkt. Da sagt er im 1. Johannes Kapitel 5, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die gesamte Welt in der Gewalt des Bösen liegt. Die gesamte Welt, nicht nur einzelne Menschen, die wir für böse halten, für unberechenbar, für unangenehm, unsympathisch. Die ganze Welt liegt im Bösen. Luther hat das übersetzt mit diesem einen Wort, das alle von uns bis heute noch kennen. Die ganze Welt liegt im Argen. Huch, es ist ein schweres Thema. Ihr merkt das. Und es ist ein Thema, das irgendwo jede Beziehung beeinflusst. Mehr oder weniger, früher oder später, kürzer oder länger. Aber wir können dem Ärger in biblischer Art begegnen und seine zerstörerischen Wirkungen deutlich reduzieren. Das habe ich auch so in dieser Predigt als Überschrift hier notiert. Und ich denke, dass ich dieses Thema an dieser Stelle heute auch halbiere und den Rest dann lasse ich für die nächste Predigt, wo es darum geht, wie wir das mit biblischen Hilfen handhaben können, aber auch, wie wir miteinander kommunizieren können über dieses spannende Thema und dann auch, welche Folgen hat es, wenn man Wut und Ärger und all diese Gefühle verdrängt oder einfach nur runterschluckt. Darüber werde ich in der nächsten Predigt sprechen.